Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio. Ausgabe Mai 2020.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Sabine Kruse.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
die Corona-Krise. Wie geht's weiter mit dem BVN und seinen Aktivitäten für Sie? Stichwort Beratung, Prosenis, Werkstätten. Junge Gruppe für Sehbehinderte in Lingen. Was geht da?
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern bereit.
Lockdown. Das Corona-SARS-CoV-2-Virus hat das Land aus dem Stand nahezu auf Null gebracht. Für alle heißt es seit Mitte März und dann ab der dritten Märzdekade noch einmal weiter verschärft: Abstand halten, zu Hause bleiben, verzichten. Um des Überlebens willen. Auch der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN hat verantwortungsvoll im Sinne der Mitglieder, der MitarbeiterInnen und der Gesellschaft alle Angebote zurückgefahren. Das heißt, keine Treffen, Versammlungen, Beratungen, Kulturangebote bis auf Weiteres. Verständlich. Das bedeutet, gerade auch für viele der Älteren unter den blinden und sehbehinderten Menschen einen herben Verlust. Nach Ostern nun werden auch in Deutschland erste Gedanken zum Lockern des notwendigen Lockdowns lauter. Und bei allem Bewusstsein für die Gesundheit der Menschen, auch beim BVN, suchen die Verantwortlichen nach Wegen, Hilfs- wie Sozialangebote für die Menschen draußen im Land wieder aufzunehmen. Und der BVN ist als Verband über seine Tochtergesellschaft Prosenis auch Träger von Wohneinrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus ist der Verband bei Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel bei den hannoverschen Werkstätten, als Gesellschafter beteiligt. Was bedeuten Lockdown? Wie irgendwann mögliche Lockerungen für Bewohner mit Mitarbeiter und deren Angehörige? Darüber sprach BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange mit Ihrem BVN-Radio.
Herr Lange, Sie haben am Dienstag vor Ostern mit den 7 Regionalvereinen im BVN per Telefonkonferenz gesprochen. Wie ist denn die Situation draußen im Lande, speziell für die Blinden und Sehbehinderten? Ist tatsächlich alles zu?
In unseren Beratungsstellen haben wir eigentlich schon Mitte März die Entscheidung getroffen, dass wir einmal für den Verband Veranstaltungen absagen wollen für die nahe und fernere Zukunft. Aber das Wichtigste ist gewesen, dass wir in unseren sozialen Beratungsstellen den Betrieb runtergefahren haben, zumindest erstmal für die Zeit bis zum 20.04., weil wir gesagt haben, das ist den Menschen nicht zuzumuten im Augenblick, in eine Beratungsstelle zu kommen und auch da die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, die einzuhalten sind, hygienischer Natur, da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir uns da ein bisschen drauf vorbereiten. Das haben wir inzwischen, denke ich, soweit getan. Wir haben dafür weiterhin Sorge getragen, dass wir telefonisch erreichbar waren für Menschen, die ein persönliches Anliegen hatten, wo wir dann vielleicht auch weiterhelfen konnten. Also die Erreichbarkeit war gegeben.
Sie erwähnten gerade, dass es mit dem 20.04. wieder weitergehen soll. Das ist eigentlich ein ambitioniertes Ziel.
Ja, wir mussten ja erstmal grundsätzlich schauen, wie lange könnte das gehen. Es war natürlich auch Spekulation. Wir wissen heute, dass wir mit dem 20. so direkt nicht weitermachen können. Aber der 20. ist für uns ein wichtiger Stichtag, weil wir uns natürlich zwischenzeitlich auch Gedanken gemacht haben, wie kann es mit der Beratung und Betreuung unserer Mitglieder oder blinder und sehbehinderter Menschen in Niedersachsen überhaupt weitergehen? Wie sind wir für diesen Personenkreis weiterhin ansprechbar? Und wir werden ab dem 27. anfangen, ein Konzept umzusetzen, bei dem wir dann die modernen Medien nutzen wollen, neben dem Telefon virtuelle Stammtische zu inszenieren. Unsere Mitarbeiter sind darauf eingestellt, dass sie ab dem Zeitpunkt vermehrt persönlich auf Mitglieder zugehen, dann telefonisch oder bei denen, wo es möglich ist, übers Netz, um einfach mal zu schauen und zu hören, welche Probleme gibt es im Einzelfall, können wir irgendwo helfen, um meinetwegen Assistenzsituationen zu verbessern, bei der Vermittlung entsprechender Assistenzkräfte zu helfen oder auch gibt es irgendwelche Anträge, die zu stellen sind, wie können wir das in elektronischer Form begleiten, um einfach den Mitgliedern klarzumachen, wir sind weiterhin da, auch wenn der persönliche Kontakt erstmal weitestgehend wegfallen wird, aber wir stehen weiterhin zur Verfügung, um ihnen bei ihren Sorgen und Nöten zur Seite zu stehen.
Nun ist ja die Altersstruktur der Mitglieder und der Menschen, die in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Niedersachsen organisiert sind, etwas höher. Das heißt also, die Leute sind älter. Was bedeutet das denn speziell für eine blinde Oma Mäume aus Südrauderfehn oder einen Opa Olmert aus Obernkirchen? Wie gehen die Mitglieder denn damit um, dass jetzt plötzlich der Kontakt so abgebrochen erscheint?
Ja, wir haben das auch versucht zu hinterfragen bei unseren Regionalvereinen und die haben gesagt, von den meisten Menschen, mit denen sie Kontakt hatten, kann man erstmal feststellen, dass die persönlichen Kontakte und Hilfen, die organisiert waren, in der Regel weiter funktionieren. Auch die Hilfe von Nachbarn zum Beispiel, das funktioniert schon. Aber wir glauben schon, dass mit weiterem Fortgang der jetzigen Situation und den Einschränkungen bei dem einen oder anderen vielleicht auch mal es mit der Assistenz halt schwieriger wird. Und da wollen wir eben sicherstellen, dass wir weiterhin wirklich telefonisch für alle Mitglieder, auch gerade für die Älteren, erreichbar sind. Für die Jüngeren wollen wir dann über die IT-gestützten Lösungen ein Stückchen weiterkommen, um ihnen da Gesprächsmöglichkeiten, Austausch anzubieten. Das soll heißen, wir müssen ein bisschen weg im Augenblick, leider von der persönlichen Beratung, so von Angesicht zu Angesicht, sondern wir müssen eher dahin, auch neue Möglichkeiten der Unterstützung zu finden. Und die gibt es ja durchaus, teilweise technisch gestützt, aber das Telefon als Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und in Kontakt zu kommen, werden wir verstärkt nutzen.
Ein Mitglied aus einer Facebook-Gruppe für blinde und sehbehinderte Menschen hat in die Runde gefragt, wie halte ich als blinder Mensch Abstand von meinen Mitmenschen? Und wenn ich Hilfe beantrage, wie schaffe ich es auch dann, den Abstand zu halten? Wie ist es möglich, im öffentlichen Nahverkehr oder im Einkauf unterwegs zu sein oder im Taxi? Gibt es da irgendwelche Hinweise der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe?
Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, verstärkt gilt im Augenblick, dass den Mitbürgerinnen und Mitbürgern klar sein muss, dass es sich da erstmal um eine blinde, hochgradig sehbehinderte Person handelt. Das heißt, die entsprechende Mitnahme von Kennzeichnungen, also der weiße Stock, die Armbinde oder wie auch immer, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit absolut wichtig, damit von dem Gegenüber wahrgenommen wird, derjenige kann das von sich aus eigentlich gar nicht einschätzen, wie weit er und nah er dran ist. Und da gilt es schon, dass uns die Mitbürger und Mitbürgern ansprechen und helfen und mit dann auch behilflich sind, dass wir die notwendigen Abstände im Supermarkt zum Beispiel oder auf der Straße oder an Bushaltestellen oder in den Fahrzeugen selber versuchen einzuhalten. Und wir haben eigentlich schon erlebt und auch gehört, dass da die Mitbürgerinnen und Mitbürger wirklich den Betroffenen hilfreich zur Seite stehen. Und dabei ist es eben wichtig, dass man weiß, dass auf der anderen Seite dann jemand blind oder hochgradig sehbehindert ist. Insofern kommt es im Augenblick, glaube ich, ganz darauf an, dass man auch als behinderter Mensch wahrgenommen wird.
Was hören Sie denn von Ihren Mitarbeitern in den Regionalvereinen, den Angestellten, den Hauptamtlichen oder aber auch von den Leitungen der Kreisgruppen der Sehbehinderten-Selbsthilfe? Wie nehmen Sie den Mitarbeiterinnen die Angst um ihre Gesundheit? Aber auch ein wichtiges Stichwort um Ihren Arbeitsplatz.
Ja, Sie haben ja auch gesehen, dass wir schon sehr früh eigentlich grundsätzliche Entscheidungen für das verbandliche Miteinander sowohl im ehrenamtlichen Bereich als auch im hauptamtlichen Bereich getroffen haben, schon eher als auch andere gegebenenfalls. Und diese Maßnahmen waren natürlich immer davon geleitet, sowohl im hauptamtlichen als auch im ehrenamtlichen Bereich dafür Sorge zu tragen, dass durch unser Wirken eine Infektionsgefahr für Mitarbeiter und für Ehrenamtler weitestgehend ausgeschlossen ist. Völlig vermeiden kann man das nicht. Wir haben von Anfang an auf die üblichen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen gesetzt. Und das war, glaube ich, auch gut und richtig, dass wir das getan haben. Ja, in so einer Zeit, wo man sagen muss, kann im Augenblick wirklich abschließend beurteilen, wie lange sind wir noch eingeschränkt in unserem Miteinander, den Mitarbeitern die Ängste zu nehmen, was wird aus ihrem Arbeitsplatz. Das konnten wir bis heute eigentlich dadurch hinbekommen, dass im Augenblick bei uns beim BVN Kurzarbeit so noch keine Rolle gespielt hat. Wir haben die ersten 4 Wochen auf freiwilliger Basis insofern überbrückt. Wir haben schon gewusst, dass weniger in den Beratungsstellen zu tun ist. Mitarbeiter sind teilweise in Urlaub gegangen, haben mehr Stunden eingesetzt, um die Zeit zu überbrücken, oder zum Teil, da waren wir auch mit Einverstand, Minusstunden aufgebaut. Aber wir müssen jetzt ab dem 27. wieder zum ein Stückchen Normalität kommen. Das kann man nicht auf Dauer durchhalten. Wir wollen ja nicht, dass die Mitarbeiter schon jetzt ihren gesamten Jahresurlaub aufbrauchen müssen. Insofern müssen wir dann in Anführungsstrichen ab dem 27. auch wieder ein Stückchen Normalität erreichen. Wir werden das dadurch sicherstellen, dass wir eben jedem einen einzelnen Büroraum zur Verfügung stellen oder Homeoffice möglich machen, da wo das zumindest möglich ist. Und zur Beratung hatte ich ja eben schon gesagt, dass es eben die persönliche Beratung eher nicht geben wird und wir da andere Mittel nutzen, um da einen Schritt weiter zu kommen, sodass wir eine Infektionsgefahr weitestgehend bei der Arbeit ausschließen können. Naja, und wie lange wir als Verband letztlich eine solche Situation durchhalten können, das muss man sehen. Im Augenblick, glaube ich, muss sich keiner beim Blindenverband Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Auch Kurzarbeit ist im Augenblick wirklich nicht geplant für Mitarbeiter des Verbandes. Aber sagen wir mal ganz deutlich, wenn sowas über ein halbes, ein Dreiviertel oder gar ein Jahr gehen sollte, kann ich heute noch keine Prognose darüber machen, was in 6 Monaten Fakt ist oder wie wir dann damit umgehen müssen. Im Augenblick, glaube ich, können wir sagen, haben wir die Situation gut gemeistert, im Interesse der Arbeitsplatzsicherheit, aber auch im Interesse, die Infektionsgefahr durch die Arbeit oder während der Arbeit so gering wie möglich zu halten.
Wie sieht es denn mit den kulturellen Veranstaltungen des BVN aus in diesem Jahr? Gibt es da schon irgendwelche Ideen, Ansätze, Planung?
Ja, wir hatten ja Mitte März schon entschieden, dass alle Veranstaltungen des Verbandes, sowohl im Vereinsbereich, also Mitgliederversammlungen, irgendwelche anderen Treffen ausfallen und auch alle kulturellen Veranstaltungen ausfallen sollten. Jetzt sind wir 4 Wochen weiter und jetzt wissen wir ja, dass größere Veranstaltungen wahrscheinlich auch untersagt sein werden, schon bis September. Und wir haben nach Ersatzterminen fürs zweite Halbjahr oder auch fürs neue Jahr gesucht und das war im zweiten Halbjahr schon ganz schwierig, sodass wir jetzt eigentlich sagen können, die Kulturveranstaltungen, die für dieses Jahr geplant waren, werden überwiegend im nächsten Jahr stattfinden. Da sind wir gerade am Verhandeln mit den entsprechenden Künstlern, mit den Agenturen, um da eine endgültige Lösung zu finden. Aber Sie können sich vorstellen, ganz, ganz viele Veranstalter verschieben im Augenblick aufs neue Jahr. Wir müssen natürlich dann auch sehen, geeignete Termine zu finden. Aber da sind wir bei. Und ob wir im zweiten Halbjahr noch etwas anbieten können, in welcher Größenordnung, in welcher Form, an welcher Stelle, das wäre jetzt wirklich Spekulation, das müssen wir abwarten. Das kann ich Ihnen dann vielleicht nach dem 30.06. beantworten.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit Ihrem BVN-Radio. Nach ein paar Takten Musik widmen wir uns den Fragen, wie der BVN als Träger sozialer Einrichtungen, Wohneinrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen mit der Corona-Krise umgeht.
Thank you.
Der BVN ist Muttergesellschaft der gemeinnützigen ProSenis. In 14 Residenzen, Domizilen und Häusern wohnen 1200 Seniorinnen und Senioren. In 3 weiteren Einrichtungen betreuen die Mitarbeiter 120 blinde, seh- und mehrfach behinderte Menschen und Wohngruppen. Dazu kommen 2 ambulante Pflegedienste, 3 Tagespflegeeinrichtungen, Angebote zur Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Die Angebote erstrecken sich auf die Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dies bedeutet in Zeiten von Corona eine erhöhte Anforderung an Schutz und Sicherheit für die Menschen. Grund, einmal nachzufragen bei BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange.
Herr Lange, jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Interviews. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen ist ja auch Träger und Teilhaber von sozialen Einrichtungen. Die BVN-Tochter ProSenis unterhält Wohneinrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen, aber auch Werkstätten sowie einen der landesweit größten Fahrdienste für Menschen mit Behinderung. Nun gehören Seniorinnen wie aber auch Menschen mit Behinderung zu den sogenannten Risikogruppen. Wäre also im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 besonders gefährdet und könnten an schweren Verläufen der Krankheit leiden. Was tun Sie, um hier Risiken auszuschließen?
Also erstmal möchte ich schon mal sagen, nicht alle behinderten Menschen gehören aufgrund ihrer Behinderung automatisch zu der Risikogruppe. Das gibt es natürlich insbesondere dann, wenn über eine Behinderung hinaus weitere dazukommen, Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen, Asthma und ähnliche Dinge eine Rolle spielen, dann ist natürlich besondere Vorsicht geboten. Das nur vorweg. Wir haben im Augenblick schon natürlich jeden Tag Angst, und das ist ja auch schon durch die Presse gegangen bei der einen oder anderen Einrichtung, und im Augenblick häuft sich das, dass wir eine größere Infektionswelle in den Einrichtungen bekommen. Es gibt zwar ein absolutes Betretungsverbot der gesamten Wohneinrichtungen, ob das für behinderte Menschen oder für Senioren ist, und dennoch bleibt die Gefahr, dass die Betroffenen selber, wenn sie das Haus verlassen, infiziert zurückkommen oder auch Mitarbeiter unwissentlich Keime oder Viren mit in die Einrichtung tragen. Und da kann es trotz aller hygienischen Vorsorge und aller Schutzmaßnahmen, die man ergriffen hat, natürlich zu Infektionen kommen. Bisher, toi, 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 haben sich alle vermeintlichen Corona-Infektionen als negativ herausgestellt, außer in einer Einrichtung der ProSenis. Da haben wir im Augenblick eine Mitarbeiterin, die positiv getestet wurde. Und da waren wir heute auf das Ergebnis. Da wurden natürlich dann bei den Kolleginnen und Kollegen, auch bei den Bewohnern in Teilen Abstriche gemacht. Da müssen wir erstmal schauen, was dabei rauskommt. Aber das macht uns jetzt auf der Leitungsebene, aber natürlich ganz konkret den Einrichtungsleitern vor Ort eine Menge Sorgen. Sie können sich vorstellen, da geht man durch ein Wechselbad von Gefühlen, weil keiner möchte, dass der Coronavirus in der Einrichtung wirkt. Und ältere Menschen sind halt die am stärksten betroffene Risikogruppe. Und da haben wir ja gehört, was in anderen Einrichtungen passiert ist. Und das will keiner für die Menschen, die einem anvertraut sind, dass das in so einem Haus passiert. Und insofern sind es wirklich die Mitarbeiter selber, die im Augenblick Großes leisten vor Ort, ganz konkret mit den älteren Menschen Umgang haben, ob das die Pflegerinnen und Pfleger selbst sind, ob das die Reinigungskräfte, Küchenkräfte, aber auch die Einrichtungsleitungen sind. Da wird viel abverlangt im Augenblick und schwebt immer so das Schwert über einen. Es kann heute auf morgen etwas passieren, und das macht uns schon eine Menge Sorgen.
Wie sieht es denn in den Einrichtungen der ProSenis mit der Ausstattung mit Masken, Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln aus?
Natürlich hatten wir oder haben wir immer einen gewissen Vorrat an Masken und Schutzkleidung im Hause, insbesondere Desinfektionsmittel natürlich. Und dennoch haben wir plötzlich eine Marktsituation ab Mitte März gehabt, dass es kaum noch einen Lieferanten gegeben hat, der überhaupt irgendetwas liefern konnte. Weder Masken, insbesondere in der entsprechenden Qualität, Schutzkleidung, aber auch Desinfektionsmittel waren völlig knapp am Markt. Und wir sind im Augenblick dabei, im Rahmen des Krisenmanagements zu sehen, dass wir so viel wie es geht Masken in guter Qualität, Schutzkleidung in guter Qualität und Desinfektionsmittel zu beschaffen. Wir haben das Glück, dass wir uns durchaus auch unter den Einrichtungen weiterhelfen können, weil die Versorgungslage ist auch in einzelnen Regionen durchaus unterschiedlich. Und wir erwarten jetzt gerade eine größere Lieferung über den Paritätischen Wohlfahrtsverband jetzt zum Ende der Woche. Das würde bei uns erstmal ein bisschen Entspannung bedeuten in den Einrichtungen. Aber es ist schon durchaus vorgekommen, dass wir wir einen Fahrer unseres Fahrdienstes losgeschickt haben, der dann von Nienburg nach Hameln oder nach Bodenwerder oder von Bodenwerder nach Nienburg Masken hin und her gefahren hat, um erstmal wieder aushelfen zu können. Daran sehen Sie schon, wie eng die Gesamtsituation ist. Und das ist etwas, wo man auch wirklich ein bisschen Kritik üben muss. In den Senioreneinrichtungen, da muss dringlich entsprechendes Schutzmaterial zur Verfügung stehen. Und im Augenblick haben wir schon die Situation, dass das überwiegend in die Krankenhäuser geht und dass man erst langsam jetzt anfängt zu verstehen, dass auch diese Einrichtungen entsprechende Mittel brauchen, um vernünftig ihrem Auftrag nachkommen zu können. Weil wenn es eine Infektion in den Häusern gibt, dann geht ohne Schutzkleidung gar nichts mehr. Und so schnell, wie sich dieser Virus verbreitet, kann man dann auch nicht lange warten, weil die Versorgung der Menschen muss weitergehen.
Wie weit ist es Ihnen geglückt, die Mitarbeiterinnen rechtzeitig für die neuen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit zu schulen in den Einrichtungen?
Wenn man das formal beantwortet, würde man sagen, wir haben natürlich eine entsprechende Planung in unseren Handbüchern stehen. Da geht es auch um Pandemie und Hygienepläne etc. Das ist natürlich letztlich da. Und trotzdem haben wir solch eine verschärfte und schwierige Situation, wie wir sie jetzt in der Corona-Krise haben, so noch nie erlebt in den Einrichtungen. Insofern kann man erfreulicherweise sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gut qualifiziert. Sie wissen, wie man mit Schutzkleidung umgeht, wie man mit Desinfektionsmitteln umgeht. Das gehörte schon eigentlich immer dazu. Aber eine Situation, die wir jetzt haben, ich glaube, da ist die Angst, dass nicht ausreichend von diesen Hilfsmitteln zur Verfügung stehen, eine ganz große, und die dauernde Angst, ob so eine Infektion dann Raum greift in der eigenen Einrichtung über den Menschen, die man tagtäglich betreut hat. Das, glaube ich, ist das, was viel größere Anspannung verursacht. Das Umgehen selber mit den entsprechenden Hilfsmitteln, das ist geübt und das ist bekannt. Das funktioniert schon, da haben wir keine Angst. Aber dass wir mal wieder eine Situation haben müssen, dass wir sagen, wir haben eigentlich für 14 Tage genug entsprechenden Mittel in den Einrichtungen. Wir haben genug Desinfektionsmittel für 4 Wochen. Das wäre schon schön und würde die Mitarbeiter dann wirklich beruhigen.
Ganz, ganz wichtig, der Kontakt der Seniorinnen und Senioren sowie der Menschen mit Behinderungen, mit ihren Lieben, den Angehörigen. Es hat ja nicht jeder Skype oder Bildtelefon. Wie können Sie helfen und sicherstellen, dass trotz aller Fragen der Sicherheit wirklich auch Brücken halten?
Ja, das ist bei dem strikten Betretungsverbot, was ja doch die Möglichkeiten der Angehörigen auch von uns als Betreiber ganz erheblich einschränken. Da sind es aber oft die kleinen Gesten. Dann haben wir erlebt, dass in einer Einrichtung die Angehörigen dabei gegangen sind und haben mit Kreide, mit Farbe Bilder auf dem Bürgersteig gemalt, die Senioren, damit sie sehen konnten, die Angehörigen denken noch an sie. Und ich glaube, das ist für viele ältere Menschen halt nicht ganz schlimm, die zum Teil ja gar nicht mehr richtig verstehen können, warum denn jetzt plötzlich so eine Situation ist, dass ihre lieben Angehörigen nicht mehr zu ihnen kommen können. Das hat dann oft mit Demenz zu tun oder mit anderen Alterserscheinungen, dass man das einfach nicht mehr so wahrnehmen und aufnehmen kann. Und den Menschen klarzumachen, dass das jetzt gar nicht mit den Angehörigen zu tun hat, die wollen durchaus kommen, aber sie dürfen eigentlich nicht. Das ist schwierig. Und da müssen wir schon feststellen, dass viele ältere Menschen dann Lebensmut verlieren. Und ich will nicht ausschließen, dass das auch dazu führen kann, dass der eine oder andere sich so weit aufgibt, dass er dabei zu Tode kommt. Das muss man leider so sagen, weil die gesundheitliche und pflegerische Situation ist sehr unterschiedlich bei den Bewohnern. Und manchmal haben wir das Gefühl, so schlimm wie das ist, wenn der Virus in eine Einrichtung kommt, aber das Leid und die Probleme, die jetzt im Einzelfall für die älteren Menschen durch das Betretungsverbot schon da sind, die kann man kaum beschreiben.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit Ihrem BVN-Radio. Im dritten Teil widmen wir uns der Lage in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die der BVN betreibt. Gleich nach ein paar Takten Musik. Thank you. Neben den Wohneinrichtungen betreibt der Blindenverband als Hauptgesellschafter auch Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Träger sind die hannoverschen Werkstätten. Dort arbeiten die Mitarbeitenden in so unterschiedlichen Bereichen wie Bürokommunikation, Cafeteria, Fahrradwerkstätten, Gastronomie, Handel, Holzwerkstatt, Logistik, Stuhlflechterei, Textilarbeiten, Wäscherei, um nur einige zu nennen. Und über die Prosenis kommt noch ein Fahrdienst hinzu.
Kommen wir einmal zur Lage der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Wie sieht es da aus? Wird da derzeit gearbeitet? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie geht es dann dort weiter?
Wenn wir das schon beantworten können. Da ist ja wie für die Senioreneinrichtung schon sehr früh ein sogenanntes Betretungsverbot erlassen worden. Das hatte dann zur Folge, dass die behinderten Mitarbeiter nicht mehr in die Werkstätten kommen durften. Die Werkstätten durften Notgruppen einrichten. Das haben wir natürlich auch gemacht, aber das ist nur für eine ganz, ganz kleine Zahl relevant. Da gibt es insbesondere die, die zu Hause nicht betreut werden können oder wo keine Angehörigen sind, gibt es dann halt die Notbetreuung. Aber das ist dann vielleicht für 4-5% der Gesamtzahl der Betroffenen, die in der Werkstatt beschäftigt werden. Ja, und dann steht natürlich die Frage ins Haus, wenn die behinderten Menschen nicht mehr kommen, was passiert mit den Mitarbeitern? Müssen die in Kurzarbeit gehen? Ja, das Land stellt sich das so vor, dass die in Kurzarbeit gehen sollten, um dann gegebenenfalls auch sicherzustellen, dass die Werkstätten überleben dürfen. Das Gesetz über den sozialen Schutzschirm für soziale Einrichtungen ist so, dass ein Teil, 75% des Entgelts, weitergezahlt wird. Das reicht aber für viele Werkstätten so nicht aus. Es geht jetzt bis ins Detail, aber ich will es trotzdem kurz ausführen, weil das ein Streitpunkt sein wird mit der Landesregierung. Da muss man ganz deutlich sagen, das wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für die Einrichtungen. Und ich sehe einfach durch diese Schließung auch überhaupt kein Potenzial der Einsparungen. Und damit ist zwar die Situation in Anführungsstrichen geklärt für die angestellten Mitarbeiter, aber wie es weitergeht mit den behinderten Mitarbeitern, in welchem Umfang die weiterhin Löhne bekommen, wie lange das aus den entsprechenden Rücklagen sichergestellt werden kann und was passiert überhaupt mit den ganzen Arbeitsergebnissen in den Werkstätten, was passiert mit den Aufträgen, die man bisher bearbeitet, bekommt man die nach Wiederöffnung eigentlich wieder? Oder sind die Firmen schon gar nicht mehr da, mit denen man bisher zusammengearbeitet hat? Da muss man wirklich sagen, anders als im Wohnheimbereich macht uns die Zukunft der Werkstätten schon im Augenblick ein bisschen Sorgen. Und wir hoffen ganz, ganz stark, dass irgendwann da wieder ein Schrittchen Normalität eintritt, weil da wird es wirklich nötig, dass wir, sobald wie es irgendwie wieder geht, an den Start gehen können und weitermachen können, weil umso länger dort die Schließung stattfindet, umso schwieriger wird es dann her auch wieder im Rahmen der eh schwierigen Konjunktursituationen, die wir dann haben werden unter Umständen, dann auch wieder Tritt zu fassen, dass ausreichend Aufträge zur Verfügung stehen. Und was nützt dann der ganze Betrieb, wenn wir die Leute nicht beschäftigen können? Also da müssen wir ganz deutlich aufpassen und gucken, wie geht's da weiter. Und Streit insofern, dass wir mit dem, wie die Landesregierung damit umgehen will, so nicht einverstanden sind. Und ich denke, dass die freie Wohlfahrtspflege gut dran tut, auch entsprechend Krallen zu zeigen, wenn ich das so sagen darf. Weil so sehe ich ganz deutlich, wird mit den sozialen Einrichtungen in Teilen wirklich schlechter umgegangen als mit der Wirtschaft. Und das, finde ich, darf auch nicht sein.
Wann und unter welchen Voraussetzungen wäre denn aus Ihrer Sicht eine Öffnung der Werkstätten verantwortbar und ratsam?
Naja, das wird natürlich nur so gehen. Da muss man schon differenzieren. Nicht alle behinderten Menschen sind automatisch auch Fälle, die im höheren Maße gefährdet sind. Da muss man genau hingucken, wen kann ich beschäftigen, wen vielleicht auch nicht. Aber natürlich bleibt immer noch ein großer Teil, wo man diese Sorge haben muss, dass sie durch Mehrfachbehinderungen doch zu dem Personenkreis gehören, die denn nicht so ohne weiteres weiter beschäftigt werden können. Da muss man dann auch entsprechende Lösungen versuchen zu finden. Aber im Grunde kann man im Augenblick sagen, immer schrittweise mit dem, wie die gesellschaftlichen Einschränkungen zurückgedreht werden, muss auch an die Werkstätten gedacht werden, dass auch da Stück für Stück der Betrieb möglichst bald wieder in Gang kommt. Und das hängt an uns allen, wie sorgsam wir im Miteinander mit den Einschränkungen umgehen. Und jetzt haben wir ja Zahlen, die im Augenblick darauf hindeuten, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Aber uns muss auch allen klar werden, wenn wir denn jetzt die Beschränkungen lockern, dann wird das auch auf der anderen Seite unter Umständen wieder zu erhöhten Fallzahlen führen. Und die Politik hat die Aufgabe, das ist sicherlich auch keine einfache, auszubalancieren, was kann unser Gesundheitssystem leisten. Und trotzdem muss man sagen, diese Einschränkung wird die Gesellschaft auf Dauer auch nicht verkraften. Also insofern muss man da vernünftig abwägen. Und ich kann nur sagen, die Möglichkeiten, die sich in der Gesellschaft auftun, die Dinge wieder ein Stückchen normaler zu gestalten, da dürfen halt die Werkstätten dann nicht außen vor lassen. Auch die müssen zumindest erstmal eingeschränkt bessere Möglichkeiten bekommen, wieder sozusagen den Betrieb ins Laufen zu kriegen. Und auf Dauer muss da schon die Lösung auch da sein, dass wir möglichst alle wieder beschäftigen.
Die Autoindustrie, die spannt ja jetzt schon wieder die Muskeln. Da werden die ersten Werke geöffnet. Gibt es denn seitens der Gesetzgeber für Sie irgendwelche Vorgaben, dass man sagt, okay, ab Mai oder ab 800 Quadratmeter wie beim Handel?
Genau, es war da eben nicht. Und das ist auch die Sorge, dass ich manchmal das Gefühl habe, die sozialen Einrichtungen, die werden nur sehr eindimensional mitgedacht. Da werden Behinderte alle über einen Kamm geschert. Und auch da müssen wir eben genau wie in der übrigen Bevölkerung genau hingucken, wer ist Risikogruppe und wer nicht. Und auch in dem Rahmen müssen wir dann in der Lage sein, letztlich für die wieder ein Stückchen Normalität anbieten zu können. Das geht aber nur, wenn die Einrichtungen in sich funktionsfähig bleiben. Und wenn ich sie dann zwischenzeitlich finanziell schlecht oder nur eingeschränkt noch am Leben halte, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie lange das funktionieren soll. Insofern für mich der dringende Appell auch an die Landesregierung, hier Lösungen zu schaffen, die zumindest vergleichbar mit dem sind, wie in der Wirtschaft. Und da muss ich ganz deutlich sagen, alle Förderprogramme, von denen wir so ansonsten gehört haben, sind auch gerade, wenn es um kleinere Angebote im sozialen Bereich, gar nicht so WFBM, sondern andere Dienste zum Beispiel geht, naja, die haben eben kaum eine Möglichkeit, Unterstützung in den normalen Förderungen zu bekommen, die es in der Corona-Zeit jetzt für die Wirtschaft gibt, sondern das sind immer Sonderlösungen und da merkt man schon, die sind doch mit sehr viel mehr Ballast bestückt an Formalien, die man zu erfüllen hat, als das in der Wirtschaft der Fall ist.
Frage ich nochmal nach dem Fahrdienst. Prosenis unterhält ja einen der größten Fahrdienste landesweit für Menschen mit Behinderung. Wie sieht die Situation da aus?
Ja, im Augenblick haben wir eine Möglichkeit gefunden, in der Hoffnung, auch dass natürlich jetzt mal irgendwie dann auch weitergeht, muss man natürlich ein bisschen schauen. Da sind viele Menschen beschäftigt, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Wir haben dann für einen geringen Teil der Belegschaft Kurzarbeitergeld beantragt. Und wir konnten dann insgesamt für alle Beteiligten eine Lösung finden, was das Weiterbestehen der jetzt vorhandenen Arbeitsverhältnisse oder auch was die entsprechende Aufstockung der Menschen, die in Kurzarbeit gegangen sind, angeht, die alle Seiten befriedigt hat. Also insofern kann ich im Augenblick sagen, wir halten den Betrieb da gut zusammen. Die Fahrerinnen und Fahrer stehen Gewehr bei Fuß, wenn es wieder losgehen soll. Und darum muss uns ja auch gelegen sein, denn in so einer Größenordnung kann man keinen Fahrdienst, wenn der auseinandergelaufen ist, ja sehr viele 450-Euro-Kräfte. Und wenn die erstmal weg sind, ob man sie dann wieder gewinnt und wie schnell man sie wieder gewinnt und ob das alles geht und der Werkstattbetrieb muss unter Umständen von einem Tag auf den anderen wieder bedient werden können mit den Fahrdiensten. Das heißt, wir tun gut daran, für die Mitarbeiter vernünftige Lösungen zu finden, solange das irgendwie geht. Und im Augenblick, da würde ich erstmal sagen, bis Ende Juni ist das auch klar, dass wir das so durchhalten wollen. Und wenn das alles sehr viel länger dauert, ich glaube, dann wird es für viele Unternehmen die Überlegung geben, wie soll es dann überhaupt weitergehen. Aber im Augenblick bin ich da optimistisch, dass wir dann vielleicht auch bis Ende Juni ja ein Stückchen der Normalität wieder näher gekommen sind und dass dann auch der Fahrdienst wieder zumindest einen großen Teil seiner Aufträge wird erledigen können.
Na, ich frage nochmal nach. Also Sie sind als Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen und damit natürlich auch als eine sehr wichtige Instanz hinsichtlich der sozialen Einrichtungen, der sozialen wirtschaftlichen Betriebe optimistisch, einigermaßen gut und angemessen aus der Krise rauszukommen?
Ja, gerade im Bereich der Pflegeeinrichtung hat man sich schon Gedanken gemacht, dass Einnahmeausfälle kompensiert werden. Und da ist auch gesagt worden, dass da unbürokratisch geholfen wird. Das sieht auch so aus. Und da war es ja wichtig, auch Hilfen zu finden, die nicht nachher umgelegt werden auf die Bewohnerschaft. Da basiert ja unser ganzes System drauf, dass die Kosten festgelegt werden und daraus ergibt sich dann das, was der Einzelne für seine Pflege in der Einrichtung bezahlen muss. Außerordentliche Kosten, die durch die Corona-Krise entstehen, wie erhebliche Kosten für Schutzmaterial, für Masken, für Desinfektionsmittel, für Betten, die man nicht wiederbelegen kann, für ausfallende sogenannte Investitionsfolgekosten, das ist die Miete, die zu zahlen ist für den einzelnen Bewohnerplatz. Die Dinge haben sich ja verändert, dadurch, dass ich nicht einfach ein Zimmer wieder neu belegen kann. Der Bedarf ist zwar da, aber so ohne weiteres geht das halt nicht. Und da hat der Gesetzgeber schon Instrumente, das muss man schon sagen, gefunden, die auch unbürokratisch helfen sollen. Das werden wir natürlich als Prosenis nutzen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir dann am Ende des Jahres dastehen. Für die eigentlichen Wohnbereiche, also Wohneinrichtungen, bin ich da durchaus optimistisch, dass man damit ganz gut klarkommen wird. Bei den Werkstätten im teilstationären Bereich, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Und der Fahrdienst ist ja sozusagen ein Anhängsel an den teilstationären Bereich. Wenn man es mal genau nimmt, weil wir ja die Werkstätten versorgen in erster Linie. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie lange die Krise anhält. Aber insgesamt sage ich offen, wenn alles einigermaßen normal läuft, dann werden wir auch dieses Jahr, denke ich, einigermaßen erfolgreich abschließen können. Es hängt natürlich alles nachher davon ab, wie schnell läuft dann die Unterstützung. Da geht es ja auch um Liquidität im Unternehmen. Wann die öffentliche Hand, die Pflegekasse oder wer auch immer die Unterstützung dann tatsächlich zur Ausschüttung bringt. Das müssen wir einfach mal schauen. Aber da ist mir nicht so bange. Ich sage ganz deutlich, so der teilstationäre Bereich, die Werkstätten macht mir im Augenblick am meisten Sorgen.
Die letzte Frage, Herr Lange. Gibt es irgendwelche Entwicklungsmöglichkeiten, Chancen oder vielleicht auch Konsequenzen, die sich für die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Niedersachsen aus der Corona-Krise ergeben?
Ja, ich glaube schon. Es gibt ja viele Dinge, wo wir gesagt haben, ob die Welt nach Corona immer noch so ist, wie es vor Corona war. Das wissen wir alle nicht. Aber ich glaube, dass das gesamte Betreuungs- und Beratungsspektrum mit den technischen Möglichkeiten, die man nutzen konnte, ja eigentlich auch schon vorher, aber sie wurden halt nicht so häufig benutzt, weil man sich doch immer sehen konnte und zu jeder Zeit treffen konnte und das alles auch funktioniert hat. Da, glaube ich, wird es Dinge geben, die uns eine Chance bieten, mit Menschen, die vielleicht nicht ganz so mobil sind, die auch älter sind und dann trotzdem noch ein Angebot bei uns wahrnehmen können, weil sie dafür vielleicht nicht mehr fahren oder reisen müssen, also nicht mehr in die Beratungsstellen kommen müssen. Das war diesen Bereich, den wir als technisch unterstützte Beratung, nenne ich das mal, also Telefon, Videokonferenzen, Chatroom und ähnliche Dinge, dass wir das vermehrt nutzen und dass wir damit, glaube ich, eine höhere Bindung an unsere Selbsthilfe vielleicht erreichen können, weil die Menschen einfach merken, Mensch, auch in so schwierigen Zeiten stehen wir an ihrer Seite und das wollen wir auch erreichen. Deswegen haben wir auch die Mitglieder um Ostern nochmal angeschrieben und gesagt, Mensch, wir sind da und wir stehen weiter zur Verfügung, wenn es Sorgen und wenn es Nöte gibt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch in der heutigen Zeit zu zeigen, dass es gut ist, so einer Selbsthilfegemeinschaft anzuhören, damit wir dann gemeinsam die Herausforderungen bewältigen können. Und ich sage das deutlich, egal wie lange das dauert, Herausforderungen werden noch eine ganze Menge noch auf uns zukommen.
Herr Lange, das BVN-Radio dankt für das Gespräch.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit Ihrem BVN-Radio. Mehr über Angebote der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe erfahren Sie beim BVN in Hannover, in seinen Regionalvereinen, bei Ihnen vor Ort. Besonders auch Hinweise zu den Unterstützungsangeboten des BVN während der Corona-Krise. Den BVN erreichen Sie in Hannover. Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Telefonnummer des BVN Hannover 0511 51040. Hinweise finden Sie auch im Internet unter www.blindenverband.org.
Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Umfrage der Universität Dresden zur besseren Orientierung in Gebäuden. Wie bereiten sich Personen mit einer Seh- oder Mobilitätsbeeinträchtigung auf Reisen vor, um sich in Gebäuden am Zielort orientieren zu können? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Forschungsprojektes der Technischen Universität Dresden und des Studienzentrums für Sehgeschädigte in Karlsruhe. Im Rahmen des Projektes sollen Gebäudekarten entwickelt werden, die Informationen über die Zugänglichkeit der Gebäude enthalten. Interessierte aus dem angesprochenen Personenkreis sind eingeladen, durch die Beantwortung eines Fragenkataloges mitzuwirken. Die Fragen stehen online im Internet unter umfragen.psych.tu-dresden.de/soz/sci/accessible-maps. Hörtipp: Freundinnen. Beruf und Familie, Küche und Karriere. Die Themen in den Frauenzeitschriften sind so vielfältig wie der Alltag. Wie in den Frauenmagazinen am Kiosk geht auch die Hörzeitschrift Freundinnen weit über die Themen Mode und Haushalt hinaus. Beruf und Gesundheit, Liebe und Politik sind ebenso beliebte Themen. Außerdem gibt das Magazin seinen Hörerinnen ein Forum zum Gedankenaustausch. Kostenlose Hörprobe als Daisy-CD, Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. E-Mail atz@blindenzeitung.de. Telefon 05 531 7153. Die Tageszeitung Taz. Die Tageszeitung hat sich als kritische Pressestimme einen Namen gemacht. Viele ihrer Artikel weisen über das tagesaktuelle Geschehen hinaus, sind inhaltlich und sprachlich hörenswert. Die Taz gilt als meinungsfreudig und pflegt gerne auch unterhaltsam satirische Darstellungsformen. In einer Daisy-Hörzeitung von jeweils mindestens 3 Stunden Dauer macht ein Sprecherteam der ATZ jede Woche die wichtigsten Beiträge hörbar. Das Jahresabo kostet 54 Euro. Kostenlose Hörprobe als Daisy-CD, Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. E-Mail atz@blindenzeitung.de. Telefon 05531 7153. Hörtipp: Damals, das Geschichtsmagazin aus dem Verlag Konradin, behandelt in jeder Ausgabe ein historisches Thema aus verschiedenen Blickwinkeln ausführlich. Diese Schwerpunktthemen liest Profisprecherin Nicole Abraham für uns. Die Aufsprache hat einen Umfang zwischen 60 und 90 Minuten und folgt der Druckversion in einem zeitlichen Abstand von 3 Monaten. Kostenlose Hörprobe als Daisy-CD, Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. E-Mail atz@blindenzeitung.de. Telefon 05531 7153. Umweltecho. Die Natur bietet viele Erlebnisse. Nur wer die Umwelt kennt und schätzt, möchte sie auch schützen. Berichte und Reportagen über Tiere, Pflanzen und Landschaften im In- und Ausland sind genauso vertreten wie Projekte und Probleme beim Natur- und Tierschutz. Die Naturschutzverbände kommen ausführlich zu Wort. Das Hörmagazin enthält auch praktische Tipps zum umweltgerechten Einkaufen, Reisen, Leben und Bauen. kostenlose Hörprobe als Daisy-CD, Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. E-Mail atz@blindenzeitung.de. Telefon 05531 7153. Unterstützungsangebote in der Corona-Krise. Die Hilfsbereitschaft in Niedersachsen ist groß. In beinahe allen Städten und Gemeinden finden sich Vereine, Kirchengemeinden, Hilfsorganisationen, Unternehmen, Freiwillige, Feuerwehren, Jugendzentren, Privatpersonen und viele mehr, die an diejenigen denken, die ihr Haus oder ihre Wohnung nicht mehr verlassen können. Dazu zählen auch viele blinde und sehbehinderte Menschen im ganzen Land. Im Folgenden gibt es Unterstützungsangebote aufgelistet, soweit sie bekannt sind, und den einzelnen Gebieten der Regionalvereine zugeordnet. Diese sind Regionalverein Hannover, Regionalverein Elbe-Weser, Regionalverein Nordost-Niedersachsen, Regionalverein Oldenburg, Regionalverein Osnabrück, Regionalverein Ostfriesland, Regionalverein Südost-Niedersachsen.
Alle Infos und Adressen erfahren Sie auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort. Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
BVN-Beratungsstellen sind wieder zu üblichen Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Vom 20. April an sind die Beratungs- und Betreuungsstellen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, dazu zählen auch die beiden EUTB-Stellen in Osnabrück und Hannover, wieder zu den üblichen Zeiten erreichbar. Zunächst telefonisch und per Mail, aber man hofft, dass auch die persönliche Erreichbarkeit in absehbarer Zeit wieder ermöglicht wird. Wir sind überglücklich, dass wir diesen ersten Schritt in Richtung Entspannung gehen können, sagte Gerd Schwesig, zuständig für Vernetzung und Soziales beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. In den letzten 4 Wochen hatte der BVN aufgrund der aktuellen Situation zum Coronavirus vom 20.03. bis zum 17.04. alle seine Beratungsstellen in Leer, Bremerhaven, Oldenburg, Osnabrück, Lüneburg, Celle, Hannover und Braunschweig geschlossen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Die Regionalvereine hatten aber für ihre Region jeweils eine telefonische Notfallsprechstunde eingerichtet und ihre jeweiligen Telefonnummern über ihre Rundschreiben und Infotelefone bekannt gegeben. Zwar konnte man darüber hinaus auch via Internet, Newsletter und die Rundschreiben der Regionalvereine über die Unterstützungsangebote während der Corona-Pandemie informieren, aber nichts könne das persönliche Gespräch ersetzen, betonte Gerd Schwesig. Blickpunkt Augeberatungen in Einrichtungen Dritter und Hausbesuche dürften aber zurzeit noch nicht durchgeführt werden. Das gilt ebenso für Gesprächskreise und Treffen der Kreis- und Bezirksgruppen.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Wenn eine junge Frau und ein junger Mann etwas planen, kann durchaus etwas Gutes dabei herauskommen. Vielleicht denken Sie jetzt spontan in eine bestimmte Richtung, doch ganz so eng wollen wir es heute nicht fassen. Melanie Bludau und Thomas Eckbers wollen in Lingen an der Ems eine Jugendgruppe aufbauen. Dabei denken die 24-jährige Physiotherapeutin und der 33-jährige Bürokaufmann an blinde oder sehbehinderte Mitglieder im Alter von 18 bis 35 Jahren. Wir haben für Sie einmal nachgefragt und mit Thomas Eckbers gesprochen.
Solide sieht er schon aus. Gestanden. Im Gegensatz dazu stehen die dunklen Haare fast ein wenig keck aufrecht. Thomas Eckbers ist eigentlich gelernter Bürokaufmann, meint aber trotz seines jungen Alters von 33 Jahren ganz locker zu seinem heutigen Berufsstand.
Ich bin Rentner.
Der Grund hierfür ist natürlich nicht seine starke Sehbehinderung, sondern liegt in mehreren anderen Erkrankungen. Kein Grund aber, die Hände in den Schoß zu legen. Seine Idee, gemeinsam mit Melanie Bludau eine Gruppe für junge, sehbehinderte und blinde Menschen im Raum Lingen im westlichen Niedersachsen zu gründen.
Ich wollte mal irgendwas für Jugendliche machen. Also ich dachte, nur zu Hause rumsitzen ist auch keine Lösung. dann macht man mal irgendwas.
Dass es derzeit in Lingen bereits 2 Selbsthilfegruppen für blinde und sehbehinderte Menschen gibt, konnte ihn dabei nicht hemmen. Nein, das Rad wolle er nicht neu erfinden, möchte man meinen.
Da kann ich gar nicht so einen Unterschied nennen, nur der Altersunterschied halt eben.
Seine Leute sollten so von etwa 18 bis 36 Jahre alt sein, sagt der 33-jährige Mann. Damit gibt er sich selbst 3 Jahre in der Gruppe. Aber vielleicht nimmt man es ja auch nicht ganz so eng. Denn es geht ja nicht so sehr ums Alter, sagt Eckbers, vielmehr um Inhalte.
Senioren haben andere Interessen wie Jugendliche oder junge Leute.
Lebenspraktische Hilfsangebote, aber auch Austausch stünden im Vordergrund, meint Eckbers. Wobei natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen sollte.
Wir wollen halt eben die jungen Leute unterstützen und gucken, was die für Erfahrung haben und eventuell, wenn sie Lust haben, eine Unternehmung zu machen.
Überspönig ist Eckbers dabei nicht. Bodenständig, niederschwellig, einfach offen für die jungen Leute und ihre Bedürfnisse solle die Gruppe sein.
Ausflüge können gemacht werden oder einfach Klönschnack, zum Beispiel in der Kneipe oder in so einem Treffpunkt oder irgendwie so etwas.
Kontakte zu bestehenden Gruppen steht Eckbers dabei ebenso offen gegenüber. Zusammenarbeit, klar, könnte man machen. Dies bezieht der Verbands Berufsjugendliche sowohl auf bestehende Selbsthilfegruppen im Lingener Raum als auch auf andere Jugendgruppen Blinder und Sehbehinderter in Niedersachsen. Zum Beispiel der Generation X aus Braunschweig und umzu oder junge Leute im Bereich Oldenburg. Zum Beispiel aus der Gruppe seheingeschränkter Menschen im dortigen Ruderverein Orwo.
Ja, kann man auch ruhig mal machen. Man kann das alles mal andenken.
Auch generationenübergreifend sei das Miteinander blinder und sehbehinderter Menschen erwünscht. Junge zeigen älteren Techniktricks und lernen im Gegenzug lebenspraktisches Wissen.
Ja, das wäre auch mal eine schöne Idee, die man mal einbringen könnte.
Eckbers wünscht sich dabei noch ein wenig mehr Hilfe beim Aufbau der Gruppe durch den Regionalverein Osnabrück, wie auch den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Der hätte zwar, wie auch das BVN-Radio, eine Meldung zur Gruppengründung gebracht, doch ob man beim RV Osnabrück Notiz von ihm genommen habe, nun...
Ich glaube nicht, nein.
Wo es auch immer hakt, man weiß es nicht. Immerhin, Start der Bemühungen war im letzten Herbst. Bis zum Vorfrühling kam die Maschine allerdings noch nicht so richtig unter Dampf.
Ja, unsere Gruppe hat sich schon 2-3 Mal getroffen, im Freiwilligenzentrum in Lingen. Und bisher waren aber nur Melanie Bluder und ich da. Und das ist ein bisschen schade.
Dabei, so Eckbers, gab's schon Kontakte zu örtlichen Medien, wie zum Beispiel Lokalradios.
Hier im Zechtewelle, dann habe ich Flyer entwickelt oder entwickeln lassen. Ja, und also im Internet waren wir noch nicht, aber sonst in verschiedenen Medien. Waren wir schon.
Jeden zweiten Freitag im Monat, also einen Jour fix, einen festen Tag für alle junge und irgendwie jung gebliebene blinde und sehbehinderte Menschen, gibt es künftig in der Region rund um Lingen. Mit dem Stammtisch für junge Leute. Gemeinsam mit Melanie Bludau und Thomas Eckbers im Freiwilligenzentrum in Lingen. Wenn nach der Corona-Krise wieder alles läuft.
Sie wohnen in Lingen und Sie sind blind oder sehbehindert? Dann ist die neue Jugendgruppe vielleicht etwas für Sie. Mehr Infos gibt's bei Thomas Eckbers per E-Mail. kontakt@selbsthilfe-emsland.de. Alle Informationen und Kontakt gibt's auch über die Bezirksgruppe Emsland-Bentheim im Regionalverein Osnabrück des BVN bei Thomas Dust unter Telefon 0591 66078. Oder per Mail beim Regionalverein Osnabrück im BVN. rv-osnabrück@blindenverband.org. Oder falls Sie andernorts ohne Delle Angebote für jüngere Blinde oder sehbehinderte Menschen sind. Vielleicht tauschen Sie sich mit Thomas Eckbers einmal aus und gründen selbst eine Gruppe für junge Leute bei Ihnen vor Ort. Gute Erfahrungen haben zum Beispiel die Leute im Regionalverein Südost-Niedersachsen, speziell rund um Braunschweig, mit einer Gruppe für jüngere blinde und sehbehinderte Menschen. Stichwort Generation X. Mehr Infos auch unter Braunschweig 0531 324868 oder per E-Mail unter rv-südostnds@blindenverband.org.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.